Tränen lügen nicht, heißt es in einem Lied. Tränen reinigen das Herz. Das sagt der russische Romanautor Fjodor Dostojewski. Eine Schweizer Lyrikerin sagt, stumme Tränen sind die schlimmste Art zu trauern. Und ein anderer Spruch heißt, die Tränen, die wir nicht vergießen, ertränken das Herz. Ein jüdisches Sprichwort besagt, die Tränen sind für die Seele das, was die Seife für den Körper ist. Einige Zitate und Sprichwörter am Anfang der Predigt. Grundsätzlich weinen wir ja nicht gerne in der Öffentlichkeit. Vor allem, wenn es sich nicht um Freudentränen handelt, sondern um Tränen der Rührung oder der Traurigkeit. Wir versuchen uns das zu verkneifen. Es ist peinlich. Denn mit Tränen öffnen wir unser Herz, wir lassen Leute in unser Innerstes gucken und das macht schutzlos und wehrlos. Und das kommt uns nicht immer passend vor in der Öffentlichkeit. Aber ich frage, wo gibt es den Raum für Tränen? Habt ihr jemanden, bei dem ihr weinen könnt, der euch aushält mit euren Tränen und nicht sagt, komm jetzt, hör mal wieder auf zu heulen? Jemanden, der euch aushält mit eurem Schmerz, mit Leid, mit der persönlichen Traurigkeit. Und noch eine Frage, wann hast du eigentlich das letzte Mal geweint? Erinnerst du dich daran? Liebe Gemeinde, in der Bibel begegnen uns Menschen, die weinen. In der Bibel gehören Tränen zum Leben dazu. Es begegnen uns Menschen, die weinen, weil sie einen Grund haben zum Weinen. Ich nenne einmal einige Beispiele. Eine Frau weint, weil sie ansehen muss, wie ihr Sohn fast ums Leben kommt und erst in letzter Minute oder Sekunde gerettet wird. Als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, die ihn betrogen haben, heißt es von ihm, von Josef, dann brach er in Tränen aus und weinte laut, sodass es die Ägypter hörten, und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Von wegen Männer weinen nicht. Das Volk Israel wird bedroht, und im 1. Samuel heißt es dann, als die Boten in die Heimatstadt Sauls kamen und den Leuten dort von ihrer schwierigen Lage berichteten, brachen alle in Tränen aus. Der König Hiskia kann sich vor Tränen kaum fassen, als er von seiner Krankheit und seinem bevorstehenden Tode erfährt. In Esra 10 begeht das Volk wegen eines Vergehens Buße, und es heißt, und alle weinten bitterlich. Königin Esther fleht unter Tränen den König an, ihr Volk zu retten und zu verschonen. Und über die Freunde von Hiob heißt es, doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Liebe Gemeinde, Menschen leiden und weinen, auch in der Bibel. Und die Schreiber der einzelnen Bücher der Bibel nehmen da kein Blatt für den Mund. Ganz offen berichten sie von dem Innersten, was Menschen zeigen und was Menschen erleiden müssen. Gleich zu Beginn in der Bibel lesen wir von Adam und Eva. Sie werden aus ihrem Zuhause vertrieben. Sie verlieren ihre Heimat. Das kennen einige, die hier unter uns sind. Adam und Eva müssen neu anfangen, sie müssen sich ein neues Zuhause aufbauen. Und nachdem sie dann ihre Familie gegründet haben, erleben sie Abgründe, die kein Mensch erleben möchte. Sie verlieren eines ihrer Kinder, auf grausame Art und Weise, durch die Hand seines eigenen Bruders. Der eine Sohn ermordet den anderen. Was für eine abgrundtiefe Tragödie. Ganz zu schweigen von dem Bruder, der mit dieser Last nun leben muss. Im ersten Buch der Bibel reiht sich eine Familientragödie an die nächste. Familien werden auseinandergerissen, Neid, Betrug, betrogen werden, Verlust geliebter Menschen, Vergewaltigung, Rache, Mord. Josef wird verraten und verkauft von seinen eigenen Brüdern. Also der Raum, der einen Schutz geben sollte, die Familie, funktioniert auch schon im Alten Testament nicht perfekt. Josef erlebt eine Menge Leid. Er wird zwar gerettet und dann wieder reingelegt und kommt ins Gefängnis. Ein einziges Auf und Ab bei ihm. Und so könnten wir weitermachen und Leidenssituationen von Menschen in der Bibel aufzählen, die uns auch zu Tränen rühren könnten. Werfen wir nochmal einen Blick in die Psalmen, in das Gebetbuch der Bibel. Hier formulieren Menschen sehr anschaulich, wie sie ihre Not und ihr Leid erleben. Sie malen uns Bilder vor Augen. Ich nenne einfach mal einige dieser Verse. Im Psalm 6 heißt es: Ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht tränke ich mein Bett mit Tränen. Mein Kissen ist nass vom Weinen. Ich behaupte mal, dass es hier auch den einen oder anderen gibt, der weiß, wovon dieser Psalmist redet. Im Psalm 31 heißt es: Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin verzweifelt. Mein Blick ist getrübt vor Tränen, mein Leib ist kraftlos, meine Seele ist leer. Und im Psalm 88: Meine Augen sind schon ganz blind vor Tränen. Jeden Tag rufe ich dich um Hilfe. Herr, ich erhebe meine Hände im Gebet zu dir. Auch hier könnten wir endlos weitermachen von Bildern und Formulierungen und Bildern, die uns vor Augen gemalt werden, von dem, wie Menschen sich fühlen in dem, was sie erleiden. Und das sind zum Teil Worte, die auch unsere Gefühlslage und Situation beschreiben, die uns mit manchen Bildern und Worten noch ganz nahe sind. Denn Leid, das erleben wir auch. Es ist nicht so, dass das vor unserer Haustür Halt macht, nur weil wir im reichen Europa wohnen und so fromm mit Gott leben. Wir erleben das, wenn wir in die Welt gucken. Wie viele Menschen sind nicht nur obdachlos geworden, haben Hab und Gut verloren, sondern auch ihr Leben bei dem Taifun auf den Philippinen. Menschen sterben in Straßenkämpfen in Libyen. Kinder verhungern, weil ihre Grundversorgung nicht sichergestellt ist. Wir müssen gar nicht so weit gucken. Menschen flüchten von Afrika ins Europa, um hier ein Leben in Sicherheit zu führen, und kommen in ein Lager und werden zurückgeschickt in ein Leben voll Existenzangst. Und auch bei uns in Deutschland leben Menschen unterm Existenzminimum, trotz aller organisierten Versorgungsmöglichkeiten, die wir hier haben. Leid macht nicht Halt vor irgendeiner Haustür. Und wir haben in diesem Jahr als Gemeinde jetzt 2 Menschen verloren durch Tod. Und wir sind traurig. Wir trauern um sie. Es gibt viele persönliche Traurigkeiten, Katastrophen in unserem eigenen Leben oder im Leben von Menschen, die uns lieb sind. Wir erleben Lebensbrüche. Wir sehen, dass das Leben einfach nicht immer so gelingt, wie wir uns das vorstellen und wie es eigentlich nach unserem Empfinden richtig wäre und gut wäre. Auch wir erleben gestörte Beziehungen, Angst um den Arbeitsplatz. Wir erleben in der Arbeitswelt einen immensen Arbeitsdruck, Leistungsdruck. Da sind die Sorge um die Kinder und Enkelkinder, die uns manchmal nicht schlafen lassen. Oder Einsamkeit oder Finanzsorgen. Liebe Gemeinde, da kommen uns schon mal die Tränen. Vielleicht ganz sprichwörtlich oder auch nur innerlich, weil uns die Tränen manchmal auch einfach im Halse stecken bleiben. Und es steigen Fragen auf, die wir manchmal wegdrücken, aber irgendwann auch nicht mehr wegzudrücken sind. Warum? Warum jetzt? Oder warum ich? Warum dieser geliebte Mensch? Und wir versuchen, dem Leid, das wir sehen oder an uns erleben, einen Sinn zu geben, in der Annahme, dass eine Antwort es einfacher machen würde. Und wir fragen uns, wie Gott in dieses Szenario des Leides überhaupt reinpasst. Müsste Gott nicht, wenn er Liebe ist, viel öfter eingreifen? Müsste er nicht das Leid im Ansatz ersticken, es aufhalten, bevor es uns erreichen kann? Liebe Gemeinde, ich gebe euch heute Morgen darauf keine Antwort. Ich bleibe da ganz biblisch. Denn in der Bibel bleiben genau diese beiden gegenüber nebeneinander stehen. Das Zeugnis, dass Gott Liebe ist und dass Gott Gutes für den Menschen will, dass er seine Menschen unendlich liebt. Und die Tatsache, dass wir Menschen Leid erleben. Das beides wird bezeugt und bleibt nebeneinander stehen. Die Bibel hält diese Spannung. Sie nimmt die Spannung wahr, aber löst sie nicht wirklich auf, erklärt sie nicht wirklich. Das beste Beispiel, das uns in den Sinn kommt für diese Spannung, ist immer der gute Hiob. Der muss immer dafür herhalten. Er ist nun aber auch wirklich der Vorzeigeleider. Ein Mensch, der unglaubliches Leid erfährt und rechtschaffen ist. Ein Gott wohlgefälliger Mensch. Er bekommt von Gott zu hören, lieber Hiob, ich liebe dich. Aber du hast nicht das Recht, es steht dir nicht zu, mich zu richten und mich zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist nicht deine Aufgabe. Gott weist ihn in die Schranken. Aber er spricht mit ihm, er ist ihm nahe. Die Spannung wird nicht aufgelöst. Und ich behaupte, dass Erklärungsversuche uns nur in ganz, ganz seltenen Fällen tatsächlich auch helfen. Ich möchte unseren Blick auf einen Vers aus dem Johannesevangelium des Neuen Testamentes lenken. Der kürzeste Vers der Bibel, Johannes 11, Vers 35. Und ich warte jetzt mal, ich habe eben die Bibelstellen nicht alle im Detail gesagt, wer die haben möchte, dem gebe ich sie gern hinterher. Ich warte, bis wer eine Bibel dabei hat, das aufgeschlagen hat. Das muss man auch mal selber in der Bibel lesen, was da drin steht. Johannes 11, Vers 35. Da steht, Jesus weinte. Jesus weinte, ihm kamen die Tränen. Oder nach Luther formuliert, ihm gingen die Augen über. Für mich ist es deutlicher, wenn da steht, er weinte, dann weiß ich, was gemeint ist. Da stirbt ein guter Freund von Jesus, nämlich der Lazarus. Und Jesus wird traurig. Warum eigentlich? Jesus weiß doch, dass er ihn mit Gottes Hilfe wieder zum Leben erweckt. Warum weint Jesus denn, bitteschön? Ist doch alles gut. Das ist manchmal die Situation, die wir auch erleben. Wir haben heute gehört von Agnes, die gestorben ist. Und wir wissen doch, wo sie ist. Und trotzdem sind wir traurig. Es ist einfach traurig, wenn ein Mensch von uns geht. Jesus vergießt Tränen der Trauer. Er betrauert seinen guten Freund, den Verlust der Freundschaft, und er drückt die Tränen nicht weg, obwohl doch gerade ihn die Auferstehungshoffnung trösten müsste. Nein, er ist traurig. Er nimmt sich Zeit dafür und lässt die Menschen in sein Herz gucken. Ich finde, das ist einer der schönsten Verse überhaupt in der Bibel. Er zeigt uns, wie Gott ist. In Jesus sehen wir Gott, den Vater, den Schöpfer dieser Welt, der auch uns ins Leben gerufen hat, der uns ihm ähnlich geschaffen hat. Ein Gott, der Gefühle hat, der zu Tränen gerührt sein kann. Ein Gott, der leidet, der traurig ist. Und wenn wir uns das Leben Jesu auf der Erde angucken und aus diesem Blickwinkel mal hingucken, nicht nur auf die Wunder, die er getan hat, sehr erfolgreich gezeigt hat, wo es lang geht und Diskussionen und Streitigkeiten gewonnen hat, sondern aus der Perspektive, was er wohl gelitten haben muss, dann fallen schon einige Dinge auf, die uns zu dem Schluss bringen, dass Jesus eine ganze Menge gelitten haben muss hier auf der Erde. Er hat eine Menge durchgemacht. Seine Familie erklärt ihn für verrückt. Du spinnst und distanziert sich von ihm. Seine Feinde trachten ihm nach dem Leben. Letztendlich erfolgreich. Seine Freunde lassen ihn mehrmals in absoluten Krisensituationen im Stich. Abgesehen davon, dass sie manchmal keinen blassen Schimmer haben, worum es Jesus eigentlich geht und was ihn bewegt. Ich glaube, dass Jesus manchmal sehr einsam gewesen sein muss, als er hier auf der Erde gelebt hat. Jesus war Mensch. Ganz Mensch. Vor allem auf seinem Weg ans Kreuz war er einsam und schließlich am Kreuz, als er von Menschen und von Gott verlassen stirbt. Liebe Gemeinde, Jesus hat es selber erlebt, das Leid. Gott hat nicht eingegriffen, hat ihn nicht bewahrt, obwohl er doch ausdrücklich den Willen Gottes getan hat. Rechtschaffen, da kann ein Mensch da gar nicht sein. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, heißt es im Philipperbrief. Leid gehörte existenziell zum Leben Jesu dazu. Und indem wir leiden, sind wir damit Jesus ganz nahe, weil er selber gelitten hat und weil er mit uns mitleidet. Wir haben am Anfang dieses wunderschöne Lied gehört, Gott sieht unsere Tränen. Ich bin davon überzeugt, auch wenn diese Formulierung so nicht in der Bibel steht. Aber so ist Gott. Wir fühlen das nicht immer. Aber es ist wahr, jede einzelne Träne wird von Gott gesehen. Und auch was dahinter steckt, warum diese Träne geweint wird. Der große König David sagt in einem Psalm: Sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Was für ein Bild. Gott fängt unsere Tränen in einem Krug auf. Er schätzt sie wert, er nimmt sie wahr und er weiß, warum wir weinen, warum uns die Tränen kommen. Ich lade euch ein, diesen Gedanken einmal mitzudenken. Gott sieht unsere Tränen. Gott sieht uns in dem, was wir erleiden. Gott gibt nicht immer Antworten auf unsere Fragen. Gott löst nicht immer unsere Zweifel auf. Aber er ist da. Leid und Gott, das passt zusammen. Ich habe hier eine weiße Karte. Das ist eine Mutmachkarte. Ihr fragt euch jetzt, wie kann so eine Karte Mut machen? Es ist nicht zu sehen. Allerdings könnt ihr euch die nachher gerne mal ausleihen. Wenn ihr den richtigen Winkel, den richtigen Blickwinkel findet, werdet ihr etwas darauf lesen können. Aber man muss den richtigen Blickwinkel bekommen. Da steht, ich bin immer da, Gott. Ich finde die Karte herrlich, weil sie für mich genau das ausdrückt, wie wir das manchmal erleben. Wir sehen es nicht. Wir fühlen es auch nicht immer, dass Gott da ist. Aber wenn wir genau hingucken, dann ist er da. Und auch wenn wir nicht hingucken, ist er trotzdem da. Aber manchmal erkennen wir ihn, wenn wir die Blickrichtung ein bisschen ändern. Eine habe ich zu verschenken. Wer die gern haben möchte, kann sich die gern abholen nachher. Ich bin immer da, Gott. So ist Gott. Er ist immer da. Er begleitet uns in allen schweren Stunden, die wir erleben, auch wenn wir ihn nicht sehen oder fühlen. Das ist ein Versprechen Gottes und ich behaupte mal, das ist nicht nur ein Versprechen Gottes, das ist sein Wesen. So ist Gott. Er ist so, dass er bei uns Menschen ist. Er leidet mit. Viele von euch sind Eltern oder Großeltern oder beides. Was passiert, wenn euer Kind sich wehtut? Ihr geht hin und versucht es zu trösten, zu helfen. Was passiert, wenn euer Kind leidet? Was geschieht mit euch? Ihr leidet mit. Manchmal mehr als das Kind. Ich glaube, dass unser himmlischer Vater als Vater auch so ist. Er leidet mit, wenn wir leiden, weil wir ihm unendlich wichtig sind, weil wir seine geliebten Menschen sind. Gott sieht uns in unserem Leid und leidet mit. Ich möchte noch einen Schritt weiter mit euch gehen und uns noch ein anderes Bild vor Augen malen, das wir in der Offenbarung des Johannes finden, Offenbarung 21. Ein Bild von dem, was einmal sein wird. Viele von euch kennen diese Verse. Ich lese sie in Auszügen vor, Offenbarung 21, Abvers 1. Da heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. das Bild, die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, da kommt noch was. Da kommt was Neues, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und weiter im Text, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist vielleicht eine Vision, die uns irgendwie merkwürdig anmutet. Das ist so nicht das erste Bild, das wir haben von dem, was einmal sein wird. Aber da ist die Rede von Gott, der zu den Menschen kommt. Und weiter, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Was für eine Vorstellung von dem, was Gott einst schaffen wird. Tod und Leid vergehen. Schmerz wird überwunden. Kein Geschrei. Alpha und Omega, Anfang und Ende steht da. Ein Bild voller Hoffnung, voller Gewissheit und Gelassenheit. Der Tod verliert seine schreckliche Bedeutung. Gott wird Tränen abwischen. Er selbst wird uns trösten. Denn er weiß um unseren Schmerz. Versucht mal, dieses Bild euch vor Augen zu führen, wie Gott Tränen abwischt. Was für eine zärtliche Geste. Gott nimmt die Tränen wahr, er sieht sie und wischt sie ab. Er kommt uns ganz nah. So nah lasse ich nicht jeden an mich ran, dass der meine Tränen abwischen kann. Gott kommt uns ganz nah. Er will in unserer Trauer da sein und nah sein. Schon der Prophet Jesaja hat Worte gefunden, wie Gott tröstet, wenn er spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Für uns ist Gott immer der Vater, aber es gibt auch Bilder in der Bibel, die Gott eben mütterlich darstellen. Eine Mutter, die sich sorgt um ihr Kind, die tröstet. Und zwar nicht, indem Gott alles Leid von uns fernhält. Das wäre vielleicht das, was wir uns wünschen würden. Das wäre doch der beste Trost der Welt, wenn das gar nicht alles passieren müsste. Aber so macht Gott das nicht, sondern indem er da ist, indem er mitleidet und jede Träne sieht, jeder Ausdruck unserer Gefühle. Jeder Ausdruck wird von Gott geachtet und wertgeschätzt. Tränen sind eine Gabe Gottes. Dass wir weinen können, ist ein Geschenk. Denn im Weinen kommt Gott uns unendlich nahe. Ein Zitat eines Philosophen möchte ich euch gerne sagen, weil das für mich ganz gut zusammenfasst, wie wir mit dieser Spannung umgehen können zwischen der erklärten Liebe Gottes und dem Leid, das wir erleben. Nicht die Erkenntnis bringt uns dem Heiligen näher, sondern das Erwachen der Tränen, die im tiefsten unseres Wesens schlummern. Erkenntnis bringt uns dem Heiligen nicht näher. Das ist vielleicht für freikirchliche Menschen schwer zu hören. Natürlich gibt es Erkenntnisse über Gott, die wichtig sind. Aber es geht hier darum, dass Erkenntnisse nicht immer helfen, sondern dass es uns hilft, Gott nahe zu sein, wenn wir das wahrnehmen, was wir an Schmerz haben und damit zu Gott gehen. Ich möchte schließen mit einem Vers, einem Gedanken aus Römer 8, den Paulus formuliert in diesem Brief an die Gemeinde in Rom. Er versucht da so darzustellen, wie unsere Situation in der Welt ist. Und das war schon damals so. Das hat sich letztendlich nicht viel geändert. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Ja, das sehen wir allerorten. Die gesamte Schöpfung seufzt unter ihrem Zustand. Wenn wir uns die Welt angucken, müssen wir sagen, ja, auch das nehmen wir wahr. Und dann heißt es weiter, und wir seufzen innerlich auch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Söhne und Töchter Gottes bestimmt sind. Also Paulus beschreibt, so ist es. Hier ist noch nicht die Vollkommenheit Gottes zu erlangen. Wir seufzen. Und in manchen Übersetzungen ist das noch viel anschaulicher beschrieben. Wir ächzen und was da noch alles steht. Es ist noch nicht alles da, was Gott mit uns vorhat. Wir leben noch vorläufig, aber es ist eine Hoffnung, die Gott für uns bereithält. Und auch das ist eine Spannung, die wir aushalten dürfen, müssen. Wir können Gott schon erleben hier auf der Erde, aber das, was uns Gott vollkommen nahe bringt, das wartet noch auf uns. Und wir leben in diesem Zwischenzustand hier auf der Erde. Lasst uns an dieser Hoffnung festhalten, dass da noch was kommt, was größer ist als das, was wir erleben. Aber lasst uns auch an dieser Hoffnung festhalten, dass Gott jetzt da ist. In dem, was wir an schmerzvollen Dingen erleben. Lasst uns daran denken, dass unser Gott unsere Tränen sieht. Amen.